SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3 mit der Region am Mittag. Die Diagnose Brustkrebs ist für betroffene Frauen ein Schock. Umso wichtiger ist, dass sich die Patientin richtig behandelt und gut aufgehoben fühlen bei der Therapie. Und zwar von Anfang bis Ende. Doch nach dem Aus der Klinik für Frauenheilkunde und damit auch des Brustzentrums Saar am Knappschaftsklinikum Pötling ab Januar beklagen Angehörige und Patienten, dass sie sich alleingelassen fühlen. Darüber spreche ich mit dem Geschäftsführer Matthias Wagner. Herr Wagner, auf Ihrer Webseite versprechen Sie, dass das Haus bei der Organisation der Weiterbehandlung hilft und begonnene Therapien auch nächstes Jahr weitergeführt werden. Uns liegt ein Schreiben eines Angehörigen einer ihrer Patientin vor, der sagt, dass genau das nicht der Fall ist. Seine Mutter werde mit ihrem aggressiv wachsenden Tumor offenbar ab Januar alleine gelassen. Wie geht das zusammen?
Also wir sind in Abstimmung mit den behandelnden Ärzten und auch den kooperierenden onkologischen Praxen und werden die Patientin auch bis zum Abschluss ihrer Therapie da weiter begleiten. Und auf Wunsch der Patienten unterstützen wir selbstverständlich bei der Vermittlung auch an umliegende Brustzentren. Und in einem Radius von 20 Kilometern stehen hier rund 120 gynäkologische Betten zur Verfügung.
Aber da scheint es ja ganz offenbar eine Unsicherheit zu geben. Sonst hätte sich ja dieser Angehörige nicht an uns, an die Öffentlichkeit gewandt. Gibt es da Fehler in der Kommunikation? Lassen Sie da Patienten im Unsicheren?
Nein, Patienten im Unsicheren lassen wir nicht. Unsere Mitarbeitenden beraten die betroffenen Patientinnen dahingehend und werden sie da nach bestem Gewissen unterstützen, auch in der Zukunft.
Aber was glauben Sie, wie kommt das denn, dass sich dieser Angehörige unter anderem an uns gewandt hat?
Also natürlich besteht da Unsicherheit bei den Patienten. Sie sind schwer erkrankt und das Knappschaftsklinikum Saar, insbesondere hier in Pöttling, hat ja in der Vergangenheit wirklich eine qualitativ gute und hochwertige Therapie im gynäkologischen Bereich angeboten. Und sich da jetzt auf ein neues Angebot einzulassen, ist sicherlich etwas, was da im ersten Augenblick erstmal Sorge bereitet.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, muss ja nicht unbedingt ein Wechselstand stattfinden. Das heißt, zum Beispiel diese Betroffene kann auch bei Ihnen erstmal weiter behandelt werden?
Wir sind mit einer kooperierenden onkologischen Praxis hier betraut und werden bis zum Jahresende definitiv da die Behandlung weiterhin hier im Haus durchführen können und werden die Behandlung da auch dann entsprechend hier auslaufen lassen.
Reden wir jetzt vom Jahreswechsel oder auch noch darüber hinaus?
Hier bei uns definitiv bis zum Jahreswechsel. Darüber hinaus sind wir mit der Praxis so verblieben, dass wir es von der Inanspruchnahme unseres Angebots hier abhängig machen.
Was genau heißt das für die Patienten konkret? Also eine Patientin, die jetzt für die nächsten 6 Monate zum Beispiel noch bei Ihnen in Behandlung ist, wo der Chemotherapieplan steht, kann die ab Januar ins Knappschaftsklinikum nach Püttlingen kommen und wird dort behandelt?
Das ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, je nachdem, wie sich das Personal da jetzt auch in der Zukunft vielleicht auch umorientiert und ob wir ab Januar noch in der Lage sind, dieses Angebot weiter aufrechtzuerhalten. Im Moment gehen wir nicht davon aus, deswegen sind wir bemüht, die Patientin da entsprechend bei der Vermittlung in andere Brustzentren zu unterstützen.
Aber das heißt ja für die dann auch nochmal Umgewöhnung, nochmal wieder neue Ärzte, nochmal wieder neue Pflegerinnen und Pfleger. Das ist ja für jemanden in so einer Ausnahmesituation schon ein wirklich starker Tobak, oder?
Ja, das stimmt und auch für uns war es eine sehr schwierige Entscheidung. Aber die rückläufige Entwicklung der Patientenzahlen zum Jahresende und auch die neuen Mindestmengen des gemeinsamen Bundesausschusses da ab 2025 und auch die strukturelle Neuordnung der Gynäkologie in den umliegenden Kliniken haben uns veranlasst, diese Entscheidung so treffen zu müssen.
Ein Teil des Grundes für die Schließung ist ja auch, dass Ihr Chefarzt in Rente geht. Jetzt fragt man sich, warum muss die Schließung denn jetzt so schnell kommen? Hätte man das nicht besser auslaufen lassen können und den Patientinnen zum Beispiel sagen können, wir schließen Ende des Jahres, Frühjahr, vielleicht wollt ihr woanders hingehen zur Behandlung?
Genau das ist ja das, was wir derzeit tun. Aber wir können den personellen Anforderungen da dann auch nicht mehr gerecht werden und versuchen ja da die bestmöglichste Therapie noch bis zum Jahresende anzubieten.
Gut, das sind jetzt aber ja auch nur noch 5 Wochen.
Das ist richtig.
Inwiefern haben Sie denn da die Frauen, die Betroffenen, die jetzt noch bei Ihnen in Behandlung sind, informiert?
Wir informieren die Patientin derzeit vor Ort und aus der Fachabteilung für Gynäkologie heraus.
Und wie könnte dann zum Beispiel so ein Wechsel aussehen?
Es gibt ja unterschiedliche Kliniken hier im Umkreis, die ein entsprechendes Angebot vorhalten. Und mit denen werden wir in die Abstimmung gehen, mit den behandelnden Ärzten, mit den Patientinnen, um da einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Zum Jahresende schließt die Frauenklinik am Knappschaftsklinikum in Püttlingen. Das stößt auf Kritik. Angehörige von Patienten fühlen sich im Stich gelassen. Wir haben nachgefragt beim Geschäftsführer Matthias Wagner. Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, die Stahlbranche im Saarland ist im Wandel. Das heißt es ja immer. Sie wird umgerüstet auf eine CO2-arme bzw. freie Produktion. Und um sie fit zu machen für die Zukunft, wird da jetzt gerade geschraubt und gedreht. Das ist wichtig, oder wie wichtig das ist, das zeigt die Situation im Stahlwerk in Buß. Wegen der Auftragslage gibt es dort schon länger Kurzarbeit. Und die soll auch im kommenden Jahr weitergeführt werden. Mein Kollege Lars Ohlinger weiß mehr darüber. Ja, Lars, was bedeutet das denn genau und was heißt das?
Ja, da gab es jetzt erstmal eine Betriebsversammlung in dieser Woche, wo den Mitarbeitern mitgeteilt wurde, dass die Kurzarbeit erstmal unterbrochen wird. Das ist natürlich einerseits erstmal eine ganz gute Nachricht, aber im nächsten Jahr wird die fortgesetzt. Das ist jetzt vor allen Dingen eine, ich will es mal sagen, bürokratische Geschichte, damit man das im nächsten Jahr fortsetzen kann, diese Kurzarbeit. Außerdem wird die Produktion verlagert, oder nicht verlagert, sondern umstrukturiert. Mhm. Das bedeutet also nicht bis wie bisher von Montag bis Freitag, sondern von Dienstag bis Sonnabend will man dort arbeiten. Das hat aber auch vor allen Dingen nicht nur zu tun mit dem Großauftrag bzw. dem großen Kunden, der dort weggebrochen ist, sondern auch mit den hohen Industriestrompreisen. Mhm. Denn das ist ja ein Elektroofen, der dort betrieben wird und der braucht sehr viel Strom.
Was bedeutet das für den Standort im Allgemeinen?
Naja, der Standort dort, die Mitarbeiter machen sich natürlich viele Sorgen. Es sind ja 300 Mitarbeiter dort vor Ort. Aber es ist nicht so, dass jetzt an einem Arbeitsplatzabbau gedacht wird. Das hat auch keine Rolle gespielt bei der Betriebsversammlung. Nur man muss jetzt sehen, man muss investieren in diesen Standort. Und da ist schon ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall, wie ich gehört habe. Da wurde auch länger jetzt leider nicht im größeren Maße was getan. Da muss man auf jeden Fall ran. Und vor allen Dingen muss man sehen, dass man diese Industriestrompreiskosten, dass man die in den Griff kriegt.
Du hast dich oder hast für uns immer ein Auge auf die Stahlbranche hier im Saarland. Heute Abend läuft zum Beispiel bei uns im Fernsehen um 19:45 ein Film darüber. Ja, was bedeutet diese Transformation denn überhaupt für die Stahlindustrie und vor allem für die Beschäftigten hier?
Ja, in dem Film haben wir uns ja vor allen Dingen Dillinger und Saarstahl beschäftigt und angeschaut auch. Das ist natürlich ein gewaltiger Umbruch. Das sieht man auch in dem Film natürlich auch an den Fördergeldern, die da fließen werden. Insgesamt werden ja über 4 Milliarden Euro wohl investiert. 2,6 Milliarden Euro gibt ja der Staat dazu. Für die 13.000 Beschäftigten ist das ein gewaltiger Umbruch. Aber auch für die Bauarbeiten. Wir haben die Bauarbeiten, den Anfänger auf jeden Fall begleitet. Die werden in den nächsten Jahren richtig an Fahrt gewinnen. Zum Beispiel im nächsten Jahr beginnt dann auch richtig der Bau von der 141 Meter hohen DRI-Anlage in Dillingen. Das heißt, die wird größer sein als alles, was dort steht auf diesem Gelände. Da kann man so ein bisschen erahnen, was da wirklich auf die Werke drauf zukommt.
Welche Chancen stecken denn auch darin für die gesamte saarländische Wirtschaft?
Also für die gesamte saarländische Wirtschaft ist das natürlich eine große Chance, auch für Zulieferer, weil da hängt natürlich viele Aufträge ran bei diesen Milliardensummen, die da vergeben werden. Da werden natürlich auch viele ins Saarland fließen einerseits. Andererseits, wenn dann wirklich dieser grüne Strom so umgesetzt wird, dann ist das natürlich auch eine Marktchance. Dann sind wir ganz vorne dabei. In dieser Branche ist der grüne Stahl, wirklich ein großes Thema. Nicht nur hier bei uns, das muss man wissen auch, wenn man mal in die Branche ein bisschen hineinschaut. Und wenn man das schafft, das wirklich so in dieser Route hinzubekommen, und wahrscheinlich sogar noch bei öffentlichen Aufträgen dann von gesetzlicher Seite gesagt wird, okay, wenn hier zum Beispiel Bauten aufgebaut werden, wo wirklich grüner Strom gefordert wird, dann hat man da viele Möglichkeiten, wirklich sehr gut zu agieren.
Vielen Dank, Lars Ohlinger. Die Stahlbranche im Saarland steht vor Herausforderungen und einem großen Wandel hin zu grünem Stahl. 45 Minuten zu diesem Thema, heute Abend im SR-Fernsehen um 19:45. Wir haben es ja gerade gehört bei uns im Verkehrsservice, es gibt immer noch gesperrte Straßen wegen Hochwasser in dieser Woche. Und da kam bei vielen die Erinnerung an das Pfingsthochwasser wieder hoch. Das war ja vor so circa einem halben Jahr. Und nicht wenige, die leiden heute immer noch unter den Folgen. Zum Beispiel, weil die Schäden am Haus oder im Betrieb immer noch nicht beseitigt sind. Auch Kommunen leiden darunter, zum Beispiel das Hallenbad in Lebach. Das ist deswegen immer noch geschlossen. Dafür kann man bis Ende des Jahres noch finanzielle Unterstützung beantragen. Aber wir gucken jetzt mal auf die Schäden. Im Studio ist SR3-Reporterin Kerstin Gallmeier. Es gibt eine Schadensbilanz, Kerstin. Wie fällt die denn aus?
Ja, also für Kommunen fällt die so aus, die Schäden liegen in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe. Die Kommunen haben dem Land insgesamt Schäden von fast 43 Millionen Euro gemeldet. Und laut Staatskanzlei beinhaltet das zum Beispiel Schäden an Gebäuden, an Straßen und Hangbefestigungen. Du hast ja gerade gesagt, es gab an verschiedenen Stellen Hangrutsche, die durch Starkregen und das Hochwasser verursacht wurden. Und ja auch länger für Verkehrsbehinderungen gesorgt haben. Mhm. Da konnten die Autofahrer, die über die betreffenden Strecken zur Arbeit fahren mussten, ja echt ein Lied von singen. In diese Summe, diese 43 Millionen Euro, fließen aber auch zum Beispiel die Kosten für die Feuerwehreinsätze mit ein. Und gerade die Feuerwehr war ja an diesem besagten Pfingstwochenende im Dauereinsatz.
Und dann gibt es ja noch die vielen Privat- und Geschäftsleute, die auch geschädigt worden sind.
Ja, genau. Betroffene Bürgerinnen und Bürger, die konnten zum Glück zum einen Soforthilfe beantragen. Das waren 1.000 Euro. Da sind laut Stadtkanzlei 3,5 Millionen Euro ausgezahlt worden. Und außerdem konnten geschädigte Privatleute, Vereine und auch kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige und finanzielle Unterstützung beantragen nach der Elementarschädenrichtlinie. Und was durch diese Anträge bislang an Schaden gemeldet wurde, das sind über 18 Millionen Euro.
Diese Hilfe ist dann für größere Schäden gedacht und generell muss man da auch eine Frist gucken, ne?
Absolut, ja. Diese Frist, die ist wichtig, die läuft nämlich Ende des Jahres aus, also am 31.12.2024. Dieses Datum sollte man sich eintragen, falls man diesen Antrag noch nicht ausgefüllt hat und einen größeren Schaden hatte, denn es geht da um Schäden, die in Höhe von mindestens 5.000 Euro sind. In vielen Fällen waren da Heizungen betroffen. Klar, mhm. Die Keller sind vollgelaufen und Heizungen sind oft im Keller. Mhm. Voraussetzung auch, man darf keine Elementarschadenversicherung haben, weil zum Beispiel zu teuer oder eben unmöglich oder weil die Antragsteller bedürftig sind. Und da sind immerhin bis zu 75.000 Euro Unterstützung drin. Da ist viel Papierkram auszufüllen, das muss man wissen. Aber klar, es muss ja auch alles bewiesen werden, gerade bei solchen Summen. Das hat mir auch Sabrina Leger aus Ottweiler Ende Oktober schon erzählt. Sie ist Gastronomin und im Keller ihres Bistros, da waren die Toiletten, die Küche, die Heizung, die Vorräte drin und das ist alles kaputt gegangen.
Das war schon enorm viel Arbeit. Das hat uns auch schon mehrere Wochen beschäftigt, ne? Und wir haben jetzt gerade die Woche noch mal nachgefragt. Aber uns wurde gesagt, dass die Randbedingungen für diese Anträge immer noch nicht ganz klar sind und deshalb auch noch kein Gelder ausbezahlt werden. Und das kann sich wohl noch hinziehen.
Ja, und tatsächlich tut's das in Ihrem Fall immer noch. Stand heute wartet Sabrina Leger immer noch auf die Unterstützung. In anderen Fällen sind aber schon Hochwasserhilfen geflossen. Das hat mir der Landkreistag auch gerade nochmal bestätigt. Aber ganz wichtig nochmal, diese Hochwasserhilfe eben bis Ende des Jahres beantragbar. Also wer das noch nicht gemacht hat, sollte das schnell tun.
Bundeshilfen gibt es übrigens bisher wie im Ahrtal nicht. Aber das Saarland will morgen da nochmal einen Antrag im Bundesrat einbringen. Vielen Dank, Kerstin Gallmeier. Und Kerstin hat auch ein Land und Leute ein Feature dazu gemacht. Das können Sie bei uns nochmal zum Beispiel in der SR3-App abrufen, unter Podcasts oder bei uns auf SR3. So langsam fängt es an zu Weihnachten bei uns im Saarland. In der Landeshauptstadt in Saarbrücken ist der Weihnachtsmarkt schon gestartet in dieser Woche. Und heute zieht Saarlouis nach. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber ich bin noch null in Weihnachtsstimmung. Ja, und die Saarlouis, ja. Wir haben unseren Kollegen SR3-Reporter Max Settler zum Weihnachtsmarkt geschickt. Ja, Max, weihnachtet es dort schon sehr?
Ja, also wenn du hier in Saarlouis bist, dann kommst du so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, definitiv. Ich selbst habe am großen Markt geparkt. Der Weihnachtsmarkt ist ja am kleinen Markt. Und auf dem Weg dahin bin ich an einem Akkordeonspieler vorbeigegangen, wie man das so für Saarlouis kennt. Und der hat Jingle Bells gespielt. Also Saarlouis ist schon richtig im Weihnachtsmodus. Der Weihnachtsmarkt und die Stände drauf hat so um 11 Uhr aufgemacht. Und momentan bauen die Standbetreiber noch ein bisschen auf und rödeln noch ein bisschen rum, weil die offizielle Eröffnung mit dem Oberbürgermeister und allem drum und dran ist erst um 18 Uhr später. Das hat trotzdem einige Besucherinnen und Besucher nicht daran gehindert, schon mal vorbeizuschauen, sich schon mal was an den Ständen zu kaufen. Um 11 Uhr bin ich am Schwenkerstand zum Beispiel direkt einem Namensvetter über den Weg gelaufen. Der Mann hieß nämlich auch Max.
Ich war der erste Kunde am Schwenkerstand. Ja, letzten Monate drauf gefreut. Jetzt ist es endlich wieder soweit.
Und genießen Sie es.
Ja, gehört für mich zur Weihnachtszeit dazu auf jeden Fall. Ja.
Und dann bin ich zum Flammkuchen bzw. zum Baguette-Stand rüber. Da haben sich Elias und Jermaine gerade ein Baguette bestellt. Und beide sind richtig happy, dass der Weihnachtsmarkt wieder da ist.
Weihnachtsmarkt ist das Schönste, was es an Weihnachten gibt. Ne? Zum Beispiel bei Halloween kann man nicht so viel machen. Aber Weihnachtsmarkt ist schon schön, wenn man abends rausgeht oder so. Wenn es noch scheinen würde, wäre es schon für mich richtig schön.
Kalt genug ist es ja eigentlich.
Kalt genug ist es schon genug, ja. Schon viel zu viel kalt, zu schnell. Ne?
Wie ist für dich, dass der Weihnachtsmarkt wieder offen hat?
Ja, man freut sich das ganze Jahr auf den Weihnachtsmarkt, ne? Wenn jetzt noch ein schönes Wetter, schön Schnee, toll.
Ja, Elias hat ja gesagt, schon fast viel zu viel kalt und damit das Wetter angesprochen. Andere auf dem Weihnachtsmarkt finden die 1 Grad Celsius, die es hier momentan in Saarlouis hat, optimal. Anna
jetzt zum passt
Beispiel.
Es von der Ups. Zeit her. Wenn draußen 15 Grad sind, macht es keinen Spaß, einen Glühwein zu trinken.
Und das Wetter haben auch die anderen Standbetreiberinnen und Standbetreiber im Auge. Die Betreiberin vom Flammkuchenstand, Sandra Dietz zum Beispiel, macht sich weniger Sorgen um die Temperatur, aber dafür um was anderes.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel eine Rolle spielt, dass es so kalt ist. Ich meine, wichtig ist, dass es trocken ist. Und das ist für uns halt wichtig.
Da bin ich vorhin noch so ein bisschen über den Markt gegangen. Das ist ja wie so ein kleines Dorf hier. An jeder Ecke gibt es was zu entdecken. Am Waffelstand zum Beispiel. Die bieten dieses Jahr Waffeln mit Dubai-Schokolade an. Dubai-Schokolade, kurze Erklärung, ist momentan ein sehr großer Internettrend, weil die Schoki so knusprig ist und auch irgendwie ganz krass aussieht, weil im Riegel Pistaziencreme und Engelshaar drin sind. Und genau das hat Waffelstandbetreiberin Irena Haug eben auch da.
Weil das im Moment der Renner ist. Und wir auch immer auf dem neuesten Stand sind mit unseren Produkten. Und deshalb bieten wir auch das an. Alles haben wir da. Pistazienkerne, Pistaziencreme, die Zuckerstreusel, alles, was dazu gehört. Jetzt muss ich noch einen Teig machen, weil wir gleich Eröffnung haben.
Die Original-Dubai-Schokolade ist aber relativ teuer. Und auch hier, die Waffel kostet 8 Euro. Also muss man mal gucken, weil die Pistaziencreme so teuer ist. Bekannt ist der Saluja-Weihnachtsmarkt ja vor allem auch für die große Eislaufbahn im Zentrum. Und laut dem Betreiber des Weihnachtsmarkts, Frank Spangenberger, ist die Eislaufbahn dieses Jahr nochmal besonderer.
Wir haben sie nochmal einen Ticken breiter gemacht. Wir haben jetzt eigentlich den ganzen Platz ausgeschöpft. Mehr geht jetzt nicht mehr auf diesem kleinen Platz hier. Ne? Der Besucherzuspruch war so groß in den letzten Jahren, dass sich das echt rentiert.
Die Eislaufbahn ist jetzt von 700 Quadratmetern auf 800 Quadratmeter hochgewachsen. Und du hörst, Simon, in Saarlouis ist momentan eigentlich alles da für eine gelungene Weihnachtszeit.
Ich fordere eine Dubai-Schokoladen-Preisbremse und zwar jetzt sofort. Heute Abend ist übrigens offizielle Eröffnung des Saarlouis-Weihnachtsmarktes. Die anderen Märkte im Land, die öffnen auch so nach und nach. Ich habe jetzt mal zwei rausgepickt. In St. Wendel zum Beispiel am 6. Dezember, das Weihnachtsdorf in Homburg am 8. Dezember. Und das war die Region am Mittag mit Simon Salegi. Ich übergebe gleich an meinen Kollegen Frank Hofmann mit dem SR3-Kiosk. Und wenn Sie mögen, hören wir uns heute Nachmittag um 4 wieder. Bis dann!